Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Recruiting von Führungskräften. Als Gesprächspartner habe ich mir diesmal Oliver Kempkens eingeladen. Oliver ist erfahrener Headhunter für C-Level-Positionen. Im Gespräch gehen wir beispielsweise folgenden Fragen nach. Wie unterscheidet sich das Recruiting von C-Level-Positionen zu hierarchisch niedrigeren? Wie intensiv muss die Vorbereitung beim Recruiting von Führungskräften sein? Wie lässt sich eine offensichtlich begrenzte Zielgruppe sinnvoll erweitern? Und welche Strukturen braucht eine professionelle Suche nach Top-Talenten? Oliver teilt viele Erfahrungen aus seiner internationalen Karriere mit uns und verrät, warum er großen Wert auf Referenzen legt. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Employer Branding Podcast. Heute geht es um das Thema Recruiting von Führungskräften. Dazu habe ich mir als Gesprächspartner Oliver Kempkens, Kempkens & Cola, eingeladen. Herzlich willkommen und Servus, Oliver.
Herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einladung.
Cool, dass du da bist. Ich darf dich kurz vorstellen. Oliver ist erfahrener Headhunter von C-Level-Positionen, war selbst jahrelang in Führungspositionen in der Beratung renommierten Unternehmen international tätig und zusätzlich zu seiner Karriere sein Fachwissen auch in Lehrtätigkeiten weitergegeben im Bereich Management und Führung an renommierten Universitäten in einigen Ländern. Cool, dass du dein Wissen auch mit uns heute teilst. Ich darf dich eingangs gleich um eine kurze Vorstellung bitten. Was macht denn dein Unternehmen und wie ist euer Ansatz dazu?
Sehr gerne. Kempkens Cola, unser Unternehmen, mit meinem Partner Sebastian Kohle. Wir sind eine kleine Executive Search Boutique mit Sitz in München. Wir fokussieren uns wie viele andere Unternehmen natürlich auch auf Führungskräfte-Recruiting. Ich glaube, unser Ansatz ist im Ergebnis dadurch zu unterscheiden, dass wir wesentlich schneller sind. Wir besetzen in knapp 6 Wochen. Im bundesdeutschen Durchschnitt zumindest liegt man dabei 15 Wochen etwas höher. Wir stellen weniger Kandidaten vor, also sprich, wir wollen eigentlich auch das Profil besser verstehen, die Industrie besser verstehen. Dadurch haben wir unsere eigenen Tools. Und in der Kommunikation, der Art der Zusammenarbeit, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wir sind einfach niederschwelliger. Ja, wir sind da auch schneller, wir richten uns total nach unserem Kunden. Ich gebe immer gerne das Beispiel, ein CFO eines großen deutschen DAX-Konzerns, der hat mal zu mir gesagt, was ich gar nicht mag, ist, wenn ich von den etablierten Playern 12, 13 Seiten Kandidatenpräsentation bekomme, das muss zusammengedampft werden. Und so sage ich, was würde Ihnen denn gefallen? Und da sagte er, schick's mir eine WhatsApp. Und dann sage ich, kein Problem. Und da haben wir über WhatsApp Sprachnachrichten kommuniziert. Hört sich etwas gut an. Aber es hat natürlich auch eine total hohe Anschlussfähigkeit zu seinem Berufsalltag.
Vielen Dank. Da gibt es einige Punkte, bei denen wir noch ansetzen und auf die wir noch im Gespräch tiefer eingehen werden. Zuerst einmal die Nachfrage. Wo würdest du denn die Unterschiede, wenn wir von Führungskräften sprechen, im Vergleich zu einer breiteren Zielgruppe oder Positionen mit einer breiteren Zielgruppe sehen? Gibt es da große Unterschiede überhaupt?
Du meinst beim Recruiting, beim Hiring? Naja, also klar gibt es Unterschiede, ja. Bei Führungskräften schaut man eher auf bestimmte Unternehmensphasen und bestimmte Performance-Indikatoren. Vielleicht auch etwas stärker, ja. Und das ist mit Sicherheit einer der großen Unterschiede. Da gibt es aber auch kulturelle Unterschiede. In manchen Ländern ist man offen dafür, dass man nach Talent, wie es so schön heißt, also auch ein 50-Jähriger hat natürlich Talent, aber man sagt, man heirat eher nach Talent. Sprich, ist es jemand, der vielleicht auch noch nicht die Position, die Hierarchiestufe ausgefüllt hat. Es gibt Länder, Deutschland prädestiniert dafür auch, Österreich wahrscheinlich auch in Teilen, wo man vielleicht dann auch sagt, okay, wir heiern lieber nach Erfahrung. Das sind mit Sicherheit zwei große Achsen, über die man nachdenkt.
Ja, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank auch da für die Klarstellung. Du hast schon gesagt, ihr richtet euch ganz fokussiert auch auf die Zielgruppe und stellt euch auf die Branche ein, in der ihr Mitarbeiterinnen für eure Kunden sucht. Vorbereitung ist da ein großes Thema. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Worauf achtest du denn, worauf achtet ihr denn bei der Vorbereitung? Worauf kommt es denn da für dich an?
Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und ich glaube, da muss man auch schauen. Es gibt natürlich viele fantastische große Player im Executive Search, wo viele Industrieprofile auf die andere Seite gewechselt sind und die sich natürlich super auskennen. Mhm. Wir sind etwas agnostischer unterwegs und wir sind natürlich auch ein kleiner Challenger, eine Boutique. Mhm. Sprich, wir haben den Anspruch auch an uns, die Industrie so gut wie möglich zu verstehen. Sprich, wenn wir für Kunden hiren, gehen wir oft mit den Kunden und lassen uns Werksführung geben. Ja. Mhm. In die Produktion. Wir waren schon teilweise, ich glaube, das längste waren mal 2 Tage, sind wir in der Produktion mitgelaufen. Also jeder von uns. Ja. Das war, glaube ich, kaum ein Personalberater. Mhm. Weil wir aber auch gesagt haben, wir wollen es verstehen. Wir wollen so ein bisschen verstehen, wo sind da die kleinen Kniffe. Ja. Mhm. Wie riecht das, fühlt es sich an? Wie sind die Leute drauf? Wie ist die Stimmung im Unternehmen? Denn viele können vieles. Am Ende ist ganz viel einfach auch Cultural Fit. Cultural Fit mit den Mitarbeitern, mit dem Management. Sind Unternehmen zum Beispiel Wandel gewöhnt? Wir haben jetzt gerade einen Kunden im Pharmabereich, ist mit Sicherheit auch mal interessant. 50 Jahre Unternehmensgeschichte, die haben faktisch noch nie einen Kunden verloren. Mhm. Das ist eine reine Aufbaugeschichte. Die haben 3 Kunden verloren. Die Kunden haben sie verloren. Warum? Weil ein Kunde von denen gemerged ist und die einen anderen Dienstleister, also der nächstgrößere, der den kleineren gekauft hat, hatte einen eigenen Dienstleister und die haben sich quasi in deren Prozesse eingebunden. Aber ansonsten nie Kunden verloren. Mhm. Das ist natürlich auch kulturell ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Herangehen an Kommunikation, an die Organisation, wie es bei anderen ist. Ja, und wir nehmen viele, viele auch verrückte Projekte an. Ein verrücktes Projekt war mal im Bereich Ultraleichtflugbau, ja, für einen amerikanischen Private Equity Konzern oder für ein amerikanisches Private Equity Unternehmen, die eben einen Competitor in Deutschland gekauft haben, der die Produktion in der Tschechischen Republik hatte. Auch da mussten wir jemand damals, oder was heißt auch da, wir haben damals einen CTO geholt, der nur Tschechisch kann, der auch in der Provinz leben möchte. Die Leute findet man nicht auf LinkedIn, die findet man nicht auf LinkedIn. Da muss man sich dann auch mal 3-4 Tage in die Industrie einarbeiten. Da gibt es ein paar Tools, DeepL, es gibt natürlich auch ChatGPT. Auch da ist es etwas komplexer, sprich da ChatGPT auch nichts. Da geht man auf die alten, gut bewährten Dinge zurück. Außenhandelskammer, tschechische Botschaft, ja, Wirtschaftsministerium. Und da muss man auch durchfragen und sich da versuchen, schnell einen Überblick zu schaffen. Und sowas macht Spaß.
Ja, cool, cool. Ja, und ich glaube, macht auch nochmal klar, wie umfangreich da die Vorbereitung auch sein kann. Gerade wenn es um speziellere Positionen gibt und wie viel Zeit ihr euch dafür lasst. Das ist schon faszinierend, wenn man da zwei Tage in einem Werk vom Kunden auch verbringt. Und ich glaube, macht auch, wenn ich versuche, das ein bisschen mitzudenken für die HR-Abteilung, macht da richtig Mut auch zu sagen, na, raus aus dem Büro, wir müssen miterleben, sozusagen, was denn passiert. Und ein kleiner Einblick ist nicht genügend, sondern man kann sich ruhig einmal einen Tag dazustellen und richtig mal so sozusagen mitleben. Nicht einfach nur besuchen, sondern tatsächlich mitleben, ja.
Ich meine, Wolfgang, du weißt es selber, es ist immer etwas anderes, wenn man es selber ausprobiert, als wenn man darüber liest. Ja, und das ist natürlich auch in diesem Kontext so. Mhm. Natürlich ist das nur ein Baustein. Ja, klar ist natürlich auch, wenn wir ein Executive hiren für eben so ein Unternehmen, reicht es nicht nur in der Produktion zu sein, da muss man auch das Management kennenlernen, man muss die Peers kennenlernen, auch vielleicht das Team drunter kennenlernen. Das gehört natürlich auch dazu, insofern war jetzt der Einblick oder unser Zugang, dass wir gesagt haben, wir gehen in die Produktion auch ein Stück weit im Kunden- und Beziehungspflege, wo wir gesagt haben, nein, es ist uns wichtig, auch euch zu verstehen und das zu verstehen, wo Wertschöpfung stattfindet.
Ja, wunderbar. Ich glaube, da gehört ein gesamtes Bild dazu, das sich dann eben aus den einzelnen Bereichen, die du beschrieben hast, ergibt. Du hast schon erwähnt, Thema kulturelle Passung spielt ja natürlich eine große Rolle. Gibt es da Kriterien, die ihr anlegt, wo ihr sagt?
Ja, also kulturelle Passung, das ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Punkte. Und du hast natürlich unterschiedliche Ebenen der kulturellen Passung. Man kann jetzt sagen, muss zum Unternehmen passen, das ist schon klar, so grundsätzlich. Werte im Unternehmen sind leider auch oftmals Schall und Rauch. Also sprich, die Werte des Unternehmens, die gelebten und die verbrieften Werte sind unterschiedlich. Mhm. Aber du hast auch Werte in der Kommunikation mit dem Vorstand, dann aber gegebenenfalls auch noch mit der Eigentümerschaft, je nachdem, in welcher Eigentümerschaft ein Unternehmen steht. Ein Private Equity Unternehmen kann sehr aktivistisch sein wie ein Familienunternehmen. Mhm. Sollte man nicht unterschätzen, das ist einfach so. Das ist dann oftmals noch anders, wenn viele Aktien auch im Streubesitz sind und dann bei einer Kapitalgesellschaft da auch die Eigentümerstruktur, sage ich jetzt mal, etwas diversifizierter ist. Ja. Aber du hast natürlich auch eine Führungskultur. Und dann nach unten eben in dein Team und du empfängst es selber von deinen Vorgesetzten und du hast eine Kommunikationskultur mit deinen Peers, was nicht zwingend Führung ist, sondern eher so eine Abstimmungskultur. Und ja klar, das versuchen wir zu beschreiben. Da haben wir unseren eigenen Zugang auch zu der statistisch validiert ist. Wir arbeiten dort mit einem guten Freund aus Österreich zusammen, von der Uni Salzburg, ein Organisationspsychologe, der uns da unterstützt und da auch eine, ja, wie quasi eine Anamnese des Unternehmens aus kultureller Sicht vornimmt, ja, wo wir dann einen Korridor festlegen, in den auch in das, die Qualität der neuen Führungskräfte fallen muss. Mhm. Aber das sind halt nicht Zahlen, die singulär dort stehen, sondern das ist ein systemischer Zugang, ja, also sprich auch die Zahlen stehen in der, oder die einzelnen Punkte, die wir abfragen, stehen da im Verhältnis zueinander. Und da gibt es natürlich auch Ausreißer und immer wieder Situationen, wo man sagen muss, naja, das Profil fällt jetzt vielleicht offensichtlich oder im ersten Blick, wenn man nur schaut, liegt im Korridor nicht ganz rein. Aber man muss das so und so verstehen aus der Historie. Also sprich, auch da versuchen wir einen Datenpunkt zu liefern und nicht die Wahrheit per se. Das ist auch nicht ganz wichtig. Ne? Also, oftmals ist es halt so, die Leute versuchen ja durch Quantifizierung der Wahrheit näher zu kommen, aber nehmen es oft als Wahrheit an. Mhm. Und immer wieder darauf hin, na, das ist schon das Gesamtbild, verstehen ja, aus unserer Einstellung, den Punkten und auch Referenzen und Arbeitserfahrung und Leistung. Mhm.
Wichtige Unterscheidung, und auch da wird klar, wie umfangreich die Herangehensweise und die Datenpunkte sein können, die man da bezieht. Und ich finde es ganz spannend, dass du gleich am Anfang gesagt hast, dass ja allein die Gesellschaftsform schon einen Unterschied macht. Natürlich, weil es ein Familienunternehmen ganz was anderes ist als eine Aktiengesellschaft. Und das tropft natürlich nach unten dann. Also das wird natürlich spürbar.
Absolut. Absolut. Und das sind, glaube ich, wir versuchen auch da in den Gesprächen, wir sind natürlich da auch sehr, wir sind sehr kommunikationsstark, aber wir sind auch pointiert, aber wir sind schon auch sehr wertschätzend. Ja, wir wissen natürlich, dass gerade Familienunternehmen unheimliche Werte geschaffen haben, gerade auch in Süddeutschland, in Oberösterreich, ja, dem großen österreichischen Industriebundesland. Mhm. Und da versuchen wir natürlich auch nicht aufzutreten als diejenigen, die alles wissen und die Dinge besser wissen. Nein, wir sind ein Dienstleister für Unternehmen und versuchen da unseren Wertbeitrag zu leisten. Das bildet sich auch in unserer Vergütungsstruktur, in unserem kommerziellen Modell ab. Da übernehmen wir mehr Risiko als viele Große, weil wir einfach auch selbstbewusst sind, dass wir besetzen. In den letzten 2 Jahren haben wir ein Projekt nicht besetzt, ansonsten haben wir alle Rollen besetzt. Mhm. Was schon mal gut ist und natürlich auch ein Aushängeschild für uns ist. Mhm. Gleichzeitig versuchen wir schon auch in den Gesprächen, wenn wir mit den Kollegen sprechen vor Ort, mit allen Ebenen, versuchen wir ein Stück weit ein Spiegelbild zu sein. Ja, also sprich auch das in Kontext zu setzen, was wir sehen. Das Ganze nennen wir Radical Truth. Ray Dalio war da mit Sicherheit auch eine Inspiration. Wir nennen das dann auf Deutsch immer übergeordnete Betrachtungen. Und das wird auch gerade viel geschätzt, weil das auch viele nicht machen. Das wird auch von dokumentiert, wo viele Sachen frei verstehen.
Ja, nein, ich glaube, das ist ganz wertvoll, wenn man eine externe Sichtweise bekommt. Die kriegt man halt nur von extern. Und wenn da sozusagen das inklusive ist das unglaublich wertvoll fürs Unternehmen. Ja. Ich möchte gerne zurück zum Recruiting-Prozess gehören, wenn wir da uns im Detail unterhalten haben. Ich habe oft den Eindruck, dass die offensichtliche Zielgruppe, die man sich als für eine Position so vorstellt, gleich mal zu klein ist. Da sagt man dann, ist man dann gleich beim Fachkräftemangel und sagt, da gibt es halt keine. Das ist keine Ausrede, wo ich glaube, dass du sie anführen würdest. Wie geht ihr denn vor, wenn eben für eine Position dann offensichtlich die Zielgruppe nicht riesig ist? Wie erweitert ihr den Kreis?
Ja, ist ein guter Punkt. Auch da gibt es viele Beispiele, etwas abstrakter erstmal gesprochen. wir versuchen zu verstehen, wie, und jetzt nutze ich das Wort Risiko, aber nicht im Sinne von, die Leute sollen keine Angst haben, aber wie offen, könnten wir auch sagen, überhaupt der Konzern oder unser Partner oder das Unternehmen einfach auch da ist oder die Hiring Manager, da denkt man ja oft an die HR-Abteilung, aber oftmals ist es eben auch der Vorstand oder die Familie oder die Eigentümerseite. Mhm. Wie offen die für jemanden sind, der vielleicht nicht alle Kriterien abdeckt. Ja, und da entwickeln wir sogenannte Dimensionen und diese Dimensionen gewichten wir und daraus entwickeln wir einen Score. Den stellen wir dann auch immer mal wieder dar, wenn er notwendig ist. Eigentlich liefern wir nicht zwingend mit. Aber wir wollen damit eigentlich auch Leute und gerade Führungskräfte oder die einstellende Person ermuntern zu sagen, schau mal, wir haben doch damals gesagt, das ist hier wichtiger als das in dem Punkt. Schau dir doch noch mal aus dieser Perspektive den Kandidaten XY an. Mhm. Also ich glaube, wir versuchen da an dem Punkt durch Plausibilisierung und Objektivierung nochmal ins Gespräch zu kommen und wir nehmen die Dinge einfach nicht so nur hin bei den Anforderungen, was sie etwas sind. Oft sind auch Anforderungen einfach schwammig formuliert. Wenn man das mal abstrahiert und einfach mal, wir schauen einfach mal auf die Besetzung im Mittelstand, die wir gemacht haben in den letzten 2 Jahren im C-Level-Bereich, in den unterschiedlichen Rollen, also CFO, CEO und so, CEO und so weiter. Da würde ich sagen, da gibt es eine Schnittmenge in den Stellenbeschreibungen, die wir vom Aufsichtsrat bekommen, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat, von 80%. Ja, das ist alles gleich. Ja. Und das ist auch ein bisschen ein deutsches oder ein deutschsprachiges Phänomen. Ich habe ja auch mal, wie gesagt, im Ausland gearbeitet, im angelsächsischen Bereich, aber auch mal in Russland. Das kenne ich daher nicht. Da wurde viel konkreter beschrieben, was überhaupt gesucht worden ist. Hier heißt es oft, der muss Restrukturierungserfahrung haben. Ja. Aber ich meine, auch da kann man natürlich nochmal schauen, welche Bereiche vorrangig dann restrukturiert, ja, was sind denn eigentlich meine Probleme eher? Und diese Vorüberlegungen werden oft nicht gemacht. Also sprich, das katalytische Leistung dann auch, die wir versuchen zu vollbringen. Das ist eine. Wir ermuntern aber auch immer zu sagen, habt ihr nicht einen Goldfischteich im Unternehmen? Gibt es nicht einfach Leute, wo ihr sagt, eigentlich ist er ein ganz guter Kandidat, vielleicht mal in 3 Jahren, aber warum stellen wir den nicht einfach auch mal in den Wettbewerb zu den externen Kandidaten? Ja, und das haben wir letztens auch wieder gemacht. Wir haben mal 2 Positionen in einem familiengeführten Pharmaunternehmen besetzt. Und da haben wir eine Position intern besetzt, da haben wir jemanden hochgezogen. Warum machen das viele andere Personalberatungen nicht? Naja, weil die natürlich dann sagen, das ist nicht zwingend unser Kandidat. Zwei Überlegungen dazu. Einmal kontraktuell, können wir den Lohn abrechnen? Fragezeichen. Später muss er auch Mut haben, dazu sagen, pass mal auf, wenn wir den gleich mit durchqualifizieren und auch externe, dann ist das auch unsere Leistung. Und der zweite Punkt ist dann auch die Sorge oftmals von anderen Unternehmen, dass sie sagen, naja, der ist mir vielleicht nicht loyal. Das sollte man auch nicht unterschätzen, die Dynamik, warum viele Personalberater, Executive Search Firms das ungern mitmachen. Wir machen es aber auch mit. Ne? Also diese Goldfischteiche zu heben, das ist auch ein Interesse, um auch da ein Stück weit zu zeigen, gerade hier auf der familiengeführte Unternehmen, wir wertschätzen auch eure Loyalität den Mitarbeitern gegenüber und wollen nicht zwingend unseren Kandidaten durchdrücken.
Unglaublich wertvolle Inputs. Ich glaube, da ist dieser Goldfischteich-Gedanke, ich glaube, da können sich ganz viele Unternehmen, das ist diese Nachfolge und dieses Talente-Pool intern mit zu bedenken, ist gar nicht so offensichtlich. Ja, natürlich weiß man, natürlich schätzt man die eigenen Leute, aber wohin der Karriereweg führen soll oder was die denn eigentlich wollen, sozusagen, ist nicht so zwingend immer auf der Agenda. Und ich glaube, es ist ein wertvoller Gedanke einfach, weil die Mitarbeiter sich geschätzt fühlen, weil es unter eben die Loyalität und da ja schon bekannte Strukturen eben betreten werden und eigentlich es eine Win-Win-Situation ist, ja, stark.
Absolut. Ich meine, gerade in familiengeführten Unternehmen ist, wie auch übrigens in einem großen Konzern, ja, da gibt es einen schönen Begriff der Political Potency, dass man das politische Spiel beherrscht, Spielintelligenz hat, ist einfach wichtig und notwendig. Oftmals ist das Org-Chart auch nicht, also das Org-Chart entspricht nicht dem informellen Machtgefüge. Und wenn man da jemanden hochziehen kann, der vielleicht dann auch die Qualitäten hat, anerkannt ist im Unternehmen, was fehlt dann einem dann auch in der einen oder anderen Managementfunktion vor allem, wo man auch nicht jedes Thema gleich beherrschen muss in Tiefe. Wir haben auch die Situation eben, wo wir gesagt haben, pass mal auf, das ist mit Sicherheit ein Thema, das fehlt ihm vielleicht, weil bei euch gab es das Thema einfach auch nie. Warum lösen wir das nicht einfach durch einen institutionalisierten Sparringspartner aus der Industrie? Ja, und da glaube ich, also ich meine, auch im L&D-Bereich geht vieles weg von diesen klassischen Lernformaten hin zum Coaching, zum Mentoring, zum Sparring. Ja, und da gibt es auch viele Überlegungen im Konzern, wie man das eigentlich institutionalisieren kann. Aber da versuchen wir auch unsere Partner dann oder unsere Kunden zu motivieren, einfach auch mal andere Wege zu gehen und etwas moderner oder etwas zeitgemäßer darüber nachzudenken. Mhm. Denn ich glaube auch, dass es gerade, wie gesagt, in bestimmten Unternehmenstypen, wo es vielleicht dann auch viele Wechsel gab von externen Kräften, wo man gesehen hat, die internen Kräfte machen ihre Karriere. Wenn dann nur was Inhaltliches fehlt und das Inhaltliche dann auch, sage ich mal, nicht von der, von der Risikoklassifizierung so wahnsinnig relevant ist. Ich glaube, das kriegen wir gelöst.
Ja, guter Gedanke, absolut. Und der zweite Teil, den du beschrieben hast, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ist, dass man dann einfach einen Score entwickelt, in, wie komplex der auch sein mag, so, aber zumindest, dass man sich mit dem Gedanken beschäftigt, dass, wenn es nicht 100% sind, wie viel dürfen es denn sein, dass es trotzdem in Frage kommt? Ich glaube, da, auch das kann man wieder runterbrechen auf eine breite Basis für die Positionen, weil dieses 100%-Denken kann man eh auch kritisch hinterfragen im Sinne von, wenn jemand wirklich alles erfüllt, ist er dann wirklich da der Richtige oder wo ist denn da die Entwicklungsperspektive noch? Ich glaube, das kann man sich für C-Level-Positionen mitnehmen, aber eben auch für breiter gestreute Positionen.
Ja, ja, also nochmal vielleicht dazu ergänzend. Auch dieser Score, jetzt kann man sagen, ist es ein 100%iger Fit, da ist dann vielleicht auch viel Projektion bei, ja, wo man sagt. Oder da kommt auch darauf an, wie präzise man überhaupt seine Anforderungen formuliert hat. Der Score ist, glaube ich, eher eine Reflexionshilfe. Ja, eher ein kommunikatives Element, was wir in unsere Diskussion mit dem Kunden einbinden. Mhm. Wo wir dann auch sagen, schau mal, der trifft doch eigentlich alles, was du erwartest. Aber trotzdem hat er nicht überzeugt, was ist denn das, was fehlt. Mhm. Weil nochmal, aus sich hinzusetzen und Zeit zu nehmen und eine Anforderung zu schreiben, gerade als Top-Führungskraft, ja, ist, glaube ich, nicht das Alltäglichste. Oft an diese Aufgabe, an die HR, und die machen ihren Job fantastisch, so gut sie können, aber sie wissen natürlich auch nicht diese kleinen Feinheiten, die vielleicht gefehlt haben, zu einem Nicht-Erfolg auch geführt haben bei der letzten Besetzung. Ich glaube, dafür ist ein Score sehr, sehr gut geeignet.
Ja, wunderbar. Ich glaube, kann auch so ein hilfreiches Tool sein, eben für die Personalabteilung intern, um das mit dem Hiring Manager oder dem Vorstand nochmal eben auch zu kommunizieren und da die Dinge klar zu machen und eben auf einer Faktenbasis ein bisschen weit zu heben. Ja, sehr cool. Du hast schon erzählt von dem Beispiel mit den 12-seitigen Reports versus der WhatsApp-Nachricht, die sich der Kunde gewünscht hat. Gerade bei C-Level-Positionen sagen, interpretiert man ja eine Wichtigkeit fürs Unternehmen und deswegen mag es dann auch dazu kommen, dass die Reports halt umfangreicher werden. Was gehört denn da rein? Was muss denn unbedingt sein? Wie ist denn da dein Zugang?
Ja, also ich glaube, die Reports, an die ich jetzt denke, also da gibt es auch Unterschiedliches. Ne? Also es gibt 12 Seiten, es gibt 2 Seiten, es gibt 6 Seiten. Also wie wir es machen, wir richten uns da wirklich nach dem Kunden. Mhm. Es gibt natürlich eine große biografische Komponente. Bei der biografischen Komponente, glaube ich, gilt es zu verstehen, auch je nach Position, was sind die Achievements, was ist der Anteil an den Achievements, vieles ist Teamwork. Und dann, was war die Motivation für bestimmte Aspekte? Mhm. Die Motivation schlägt natürlich nochmal ein, dann, wenn man wechselt, ob intern oder extern, ja. Auch Rückschritte beispielsweise sehen wir per se gar nicht negativ, ja. Oder auch Pausen im Lebenslauf oder Sprünge im Lebenslauf. Also sprich, es gibt Leute, die waren in der Industrie, gehen in die Beratung, ein Jahr, gehen dann wieder zurück. Mhm. Ist es negativ? Ja, nee, nicht zwingend. Es gibt ja auch einfach Lebenssituationen, die dazu geführt haben, dass man bestimmte Dinge macht. Beispielsweise, man war in einer Scheidung als Negativbeispiel, aber im Positiven auch, man ist Vater geworden oder die Familie hat nochmal ein Kind bekommen. Die Eltern sind verstorben. Also es gibt ja immer Begründungen und ich glaube, das versuchen wir schon zu verstehen. Wir versuchen zu verstehen, was ist denn da für ein Typ vor uns? Wie trifft er eigentlich Entscheidungen? Ja, am Ende ist vieles Entscheidung und wie gewahr, also sprich, wie reflektiert ist er über diese Entscheidung, die er trifft? Ja. Und das kriegt man schon recht schnell dann auch in einem guten Gespräch raus. Das ist das klassische Gespräch, was man führt, also das heißt ein Tiefeninterview oder Expert-Interview, wie man es auch immer nennen möchte. Aber am Ende geht es immer darum, hinter diese Positionen zu schauen, die Leute aufbauen und zu verstehen, was hat denn diese Position erst erschaffen? Ja, mhm. So. Das gehört mit Sicherheit rein. Das heißt, wir haben einen großen biografischen Teil, der aber dann eben angereichert ist, um diese drei Komponenten, die ich angesprochen habe, und Ergebnis dann natürlich auch ein Stück weit beschreibt. Wir leiten daraus Führungsverhalten im Regelfall ab. Mhm. Ja. Und dann ist es auch ein Stück weit, je nachdem, wie der Kunde, was sich der Kunde wünscht, da richten wir uns schon auch nach dem Kunden, bauen wir diagnostische Elemente mit ein, dann fließt die Interpretation dort mit ein, der diagnostischen Elemente im Verhältnis zu der Anforderung, zum Anforderung oder zur Realität des Kunden, zu der Analyse gesprochen und teilweise eben auch Referenzen. Immer wieder interessant ist es, auch in Deutschland muss ich dazu sagen, wie selten Referenzen eingeholt werden. Das muss ich einfach sagen. Und ich hatte gestern, wir waren gestern auf der Wiesn, ja, in München ist jetzt Oktoberfestzeit, und ich hatte mit einem ganz tollen Partner von uns gesprochen. Und wir haben über Referenzcalls gesprochen und ich habe ihm erzählt, dass ich, aus meiner Erfahrung 7 von 10 Referenzcalls, obwohl es natürlich Referenzen sind, die gegeben werden, nicht eingeschränkt positiv sind. Weil der Vorwurf lautet immer, ja, Referenzcalls, also Referenzcalls sind alles Gefälligkeitsreferenzen, sehe ich überhaupt nicht. Ich habe mit Sicherheit, ich erinnere mich an 3 Referenzcalls aus dem letzten Jahr, wo mir die Referenz eigentlich am Ende gesagt hat, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, passt der Kollege nicht.
Okay.
Das ist dann, glaube ich, auch eine Frage des Zugangs desjenigen, der mit der Referenz eben spricht. Wenn ich sehr formal einsteige, kriege ich eine Frage. Ja. Und die Kunst liegt, glaube ich, darin, und ich bin oftmals auch der Jüngere, ich bin zwar mit 41 jetzt im Mittelalter angekommen, aber trotzdem, wenn ich eine Referenz einhole von einem anderen Vorstandskollegen, der ist irgendwas zwischen 52 und 65, ja, oder auch teilweise 70, die Kunst liegt darauf, denjenigen natürlich so abzuholen, dass er mir gegenüber Vertrauen hat, ja, dass er auch denkt, er kann mal in einem Halbsatz was sagen, dass er sich wohlfühlt, und das muss man einfach schaffen. Wenn ich förmlich einsteige und mich vorstelle als Dr. Kempkins, ja klar, ist dann halt vielleicht schwierig. Ne? Dann steht auch gegenüber von mir der Dr. Meyer. Ja?
Ja.
Etwas amerikanischer einsteigen, ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen. Und wie gesagt, wir wollen ja auch da gar nicht unbedingt hören, dass jemand nicht funktioniert oder sowas. Oder auch die Logik, die Konsequenz interessiert mich gar nicht so sehr, ob er denkt, ob es passt oder nicht. Aber mich interessiert dann schon das Matching, ja, oder die Erfahrung in bestimmten Situationen. Auch bei Referenzcalls, ich gehe immer mit 3 Punkten, die ich bespreche, rein. Ja, und das sind meistens softe Aspekte.
Die Hard Facts liest man eh aus dem Lebenslauf ab oder sind eh angeführt, sondern das sind eben so ein Nachfühlen. Ja.
Total. Konfliktfähigkeit, Kommunikationsstärke, Konflikt in Stresssituationen, Konfliktfähigkeit in Stresssituationen, internationale Führung, internationale Kommunikation sind Punkte. Es gibt das schöne neudeutsche Wort der Empathie, das versuche ich zu vermeiden, aber dann gerade auch politisches Spielgeschick, ja. Und dann will ich natürlich auch verstehen, wie derjenige zu dieser Wertung dann auch überhaupt kommt. Weil oft ist es, hat sich super verhalten. Ne? So, aber dann weiß ich natürlich in seiner Karriere über bestimmte Dinge auch Bescheid, weil ich sie einfach verstanden habe oder auch von ihm auch gehört habe oder von ihr gehört habe. Und dann versuche ich zu verstehen, naja, was hätte denn auch anders sein können? Und jetzt einfach mal anders gedacht, ne, wenn das XYZ eingetreten wäre, was wäre wenn? Also da muss man, glaube ich, etwas mutig sein und man darf es nicht nur als eigenes Akquisegespräch benutzen, sondern auch wirklich zu verstehen, hey, was ist denn da, worauf ich mich
ja. Ganz, ganz wunderbar. Ich höre da zwischen deinen Worten so dieses Menschlichmachen durch, dass da der oder die Kandidatin greifbar wird und von dem abstrakten Lebenslauf da tatsächlich zwischen den Zeilen durchschimmern, stärker wird, dass man spürbar wird, wie passt er dazu, was heißt es tatsächlich, wie wird er oder diejenige reagieren und dass man das dann eben auch so weitergeben kann. Wunderbar, vielen Dank für die Einblicke und für deine Beispiele. Ich habe mir noch mitgenommen, Schnelligkeit spielt eine große Rolle. Und gerade bei C-Level-Positionen wird man das nicht unbedingt als Kriterium sozusagen gleich mitnehmen. Jetzt ist es aber von dir gekommen. Warum ist es wichtig? Warum ist dir Schnelligkeit wichtig?
Ja, also natürlich haben wir auch einen Anspruch, dass wir die Dinge einfach schnell umsetzen. Das ist so ein bisschen, so wie wir, glaube ich, ticken. Aber ich glaube auch, dass es eine Wertschätzung ist gegenüber dem Partner. Ne? Also was wir versuchen immer wieder, das heißt, wie kriegt man eigentlich Schnelligkeit umgesetzt, dann gerade auch bei Agenten und bei ja, bei einer Terminplanung im Vorstandsbereich, Eigentümerbereich, die ultrakomplex ist, von hinten planen. Mhm. Ja, wann ist denn überhaupt das Verwaltungsratsmeeting? Wann wollen wir überhaupt 3 Leute vorstellen? Mhm. Ja. Und das sind schon Punkte, die eigentlich auch immer sehr gut Anklang finden, wenn wir mit Kandidaten sprechen. Mhm. Wir hatten einen Projektvorschlag, wir hatten mal einen Pitch verloren im letzten Jahr. Und da hat das, also einer der Gründe war, dass die sich gar nicht vorstellen konnten, dass wir in 6 Wochen C-Level-Kandidaten besetzen. Das geht doch gar nicht. Wir können heute schon im Briefing, können wir mit Ihnen bestimmen, wann haben Sie denn Zeit in den nächsten 3 Wochen? Das wissen wir noch gar nicht, ob wir den Kandidaten haben. Sag ich, nö, das wissen wir nicht, aber Absagen ist leichter als Einplanen. Mhm. Ja, und das sind so Themen, mhm, wo wir merken, dass wir da immer noch ab und zu auch mal anstoßen, ganz klar. Aber wo ich auch sagen kann, wenn man das mit einem Kandidaten bespricht, wirkt das unheimlich professionell. Mhm. Ja, weil man sagt, wir führen dich durch den Prozess durch, ja, und wir kriegen das auch so hin. Und wenn die Feedback-Zyklen auch vorhersehbar sind, das größte Problem, warum man Kandidaten auch verliert, ist in meinen Augen gerade in der C-Level-Besetzung die unklaren Feedback-Zyklen. Mhm. Auf der einen Seite, ja, man hat ein gutes Gespräch, aber irgendwas fehlte da noch. Ja, was fehlte denn? Ja, und das sind dann oft, wo der Personalberater vielleicht auch nicht stark genug, gerade bei Neukunden, hinterhergeht und versteht, naja, was ist denn jetzt das, was fehlt? Ja, weil, wenn er das wüsste, dann hätte er es dir ja schon gesagt.
Ja, ja.
Nicht jeder ist gleich reflektiert und nicht jeder ist auch da gleich, ich sage jetzt mal, frei in seiner Denke, denn er steht natürlich auch unter einer täglichen Stress- und Drucksituation. Mhm. Und da muss man auch ein Stück weit mithelfen und auch antizipieren, Vorschläge machen in der Diskussion, mhm, und auch Vorschläge bringen, wie man den Kandidaten nochmal anders verstehen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt.
Wenn wir Verbindlichkeit schaffen, oder? Das gut. Derjenige, absolut, der die Zu- oder Absage dann final auch macht, dass man den auch gewissermaßen, diejenige gewissermaßen festmacht und sagt, so, die Entscheidung, in welche Richtung fällt sie, wir können die Kandidatinnen nicht ewig aufhalten, im Sinne von warm halten, das funktioniert einfach nicht. Ja.
Auch hier ein gutes Beispiel, ich würde sagen, dass gerade auch im Bereich C-Level-Besetzung mit Sicherheit immer noch knapp 50% der Unternehmen wollen, dass wir dem Kandidaten absagen. Ich meine, ich mache das, ich habe damit gar kein Problem. Ich greife zum Telefonhörerrufen an und erkläre es. Aber da sage ich auch immer, wenn Sie mir gestatten, dass ich eine Empfehlung abgebe, man sieht sich immer 2-mal im Leben. Mhm. Ja, und irgendwann macht jemand nochmal Karriere, dann wird er Aufsichtsrat und dann ist man vielleicht doch mal darauf angewiesen. Das sind die kleinen Dinge. Mhm. Gerade wenn man Kandidaten gesehen hat, das sage ich, ob es jetzt ein Vorstand, ob es ein großer Konzern ist oder familiengeführtes Unternehmen oder ein Startup, ich sage immer, habt ihr einen Kandidaten einmal gesehen, sagt ihm selber ab. Mhm. Ja, wenn zeitlich nicht geht, kein Thema, aber man sieht sich wirklich immer 2-mal. Mhm. Mhm. Und das denke ich, das kann man auch erwarten.
Ja.
Und auch nicht schriftlich, per Telefon dann.
Ja. Na, gerade wenn man schon eine mehr oder weniger Verbindung aufgebaut hat und wenn es da schon ein Gespräch gab oder vielleicht sogar 1-2 Runden gab.
Ja, klar. Dann und es ist doch okay, es gibt immer bessere als einer selbst. Das ist ja gar kein Problem und das ist halt schade. Da kann man ja aber auch Einfühlungsvermögen haben und Mitgefühl braucht man da nicht, aber Einfühlungsvermögen, aber man kann es, glaube ich, auch so kommunizieren, ja, dass man sich jetzt in der Situation für jemand anderen entschieden hat, weil. Und das muss man sich kurz überlegen, was man sagt. Und wenn es auch nur ein Gefühl ist, ja, dann muss man es halt ein bisschen anders verpacken. Aber ich denke, das sind positive Momente, wo man dann auch nochmal als Brand eines Unternehmens was Positives hinterlassen kann. Ja. Mhm. Du, schau mal, habe ich nicht gekriegt, aber sehr aufrichtig. Mhm. Das ist auch unsere Erfahrung. Die Leute sagen meistens, die Leute, die gerade sind, die klar kommunizieren, das sind die Leute, die sie schätzen. Mhm.
Ja, wunderbar. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns auf den HR-Notizzettel notieren können. Also seine Absage auch immer was Negatives ist für den, der sie empfängt. Aber dass das sagen auch ein Ausdruck von Wertschätzung ist und dass man sagen, dass dieser negative Moment dann nicht ewig dauert. Weil es bleibt schon, muss ich sagen, wenn, das hört man von vielen, wenn die Hoffnungen investiert haben, vielleicht ein Gespräch gehabt haben und nichts mehr hören, diese negative Connection bleibt und das ist eigentlich der Worst Case, das dem Unternehmen passieren kann. Ja? Weil das
nochmal, ja, also auch da, die Führungskraft wird wechseln, aber der negative Touch des Unternehmens bleibt bestehen. Ja, wenn man sagt, eben, das Unternehmen Campions Cola hat mich nicht angerufen, nicht der Oliver Campions, ja. Das ist einfach so und das sollte man nicht unterschätzen. Also deswegen, ich glaube, auch aus einer HR-Prozesssicht ist es einfach wichtig, klar kommunizieren. Mhm. Ja? Und man lernt auch als Unternehmen dann was. Wie reagiert denn derjenige darauf? Mhm. So knapp heißt es dann auf einmal beste Grüße statt liebe Grüße. Ja, und das sind so die Kleinigkeiten, die ich auch immer wieder sehe. Ja, und oder sagt auch jemand, pass mal auf, bei einer Sachgrundabsage, verstehe ich, wenn ich mich nochmal kurz dazu einlassen dürfte. Mhm. Ja. Das ist ja auch nochmal für einen selber, je nachdem, wie gut die Absage begründet ist, die Chance, wenn man einen Punkt nochmal sieht, nochmal anders zu positionieren. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, der erste Eindruck zählt natürlich irgendwie immer und der erste Termin. Schwierig wird es dann immer, aber das haben wir auch schon erlebt.
Mhm. Wunderbar. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Oliver, unser Gespräch neigt sich schon langsam so dem Ende zu. Dennoch möchte ich unbedingt, ja, leider, es ist unglaublich spannend. Und einen Punkt möchte ich auch unbedingt noch mit dir besprechen. Ich habe einen Wert bei euch gefunden, nämlich die Transparenz, die ihr hochhaltet. Und wo ich so das Gefühl gehabt habe, puh, ein sensibler Bereich, eigentlich ist es nicht aufgelegt, dass man die Transparenz da so hochhält. Deswegen lass mich dich dazu noch fragen, warum ist dir das wichtig, warum ist euch das wichtig und wie lebt ihr das mit euren Kunden, aber auch mit euren Kandidatinnen?
Ja, Transparenz hat viele, viele Aspekte. Ne? Also das ist natürlich zum einen auch, wenn man ein Unternehmen, wenn wir das Briefing mit über eine Position machen, sprich, dass wir da ein Stück weit auch widerspiegeln, wie realistisch wir das überhaupt sehen. Die Besetzungswahrscheinlichkeit, die kommt mit. Wir haben auch Projekte schon abgelehnt, weil wir gesagt haben, unrealistisch besetzen wir nicht. Das sind unterschiedliche Gründe. Anforderungen, Location im Verhältnis zum Gehalt, Arbeitszeitmodell und so weiter. Also da sind wir, wir wollen unsere Projekte besetzen. Ja, also wie gesagt, diese eine Nichtbesetzung tut uns weh und ärgert mich, ehrlich gesagt. Ja. Das ist unser Anspruch. Und wir haben uns auch darüber unterhalten und haben auch gesagt, naja, vielleicht hätten wir es auch gar nicht annehmen sollen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Denn als Personalberater bist du nur so gut wie deine letzte Besetzung. Du kannst 10 Leute toll besetzt haben, aber wenn dann die 11. Besetzung floppt wird, das ist die Besetzung, die im Hinterkopf bleiben wird. Ja, das ist einfach so. Insofern haben wir da, glaube ich, von der marktseitig und auch einfach von der Wirklichkeit her eine große Drucksituation. Auf der anderen Seite gegenüber unseren Kandidaten, das, was wir gerade besprochen haben. Ja, wir sagen dir, wo du im Prozess stehst. Ja, und wir können natürlich auch Hintergrundgespräche führen. Also sprich, wir sagen auch und bieten es auch immer an, unseren einstellenden Unternehmen, dass sie sagen, pass mal auf, wenn ihr unsicher seid, ich kann ja einen Punkt nochmal als meinen Punkt auch adressieren. Das machen wir auch oft. Also wir versuchen da schon auch ein Stück weit die Unternehmen in der Kommunikation mit dem Kandidaten, mit dem möglichen potenziellen Hire, so gut wie möglich transparent zu unterstützen, dass wir zu den Informationen, zu der Entscheidungsfindung kommen.
Ganz, ganz wunderbar. Auch da vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, da gibt sich ein schöner Bogen, bei dem du uns mitgenommen hast. Und viele Notizen, die wir uns machen können. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
immer wieder, Wolfgang. Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Herzlichen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Ciao. Tschüss.